Ganz herzlichen Dank für diese sehr gute Liedauswahl, die uns sehr schön hinführt zu unserem Thema von heute Morgen. Es ist ein großer Gott, den wir da besingen, den wir persönlich kennen dürfen, der Licht in unser Leben bringt. Ich persönlich freue mich über die langjährige Beziehung zu eurer Gemeinde der FEG hier in Dillenburg, die mindestens schon 35 Jahre andauert. Ich bin ja damals in der Oranienstraße schon zur Jungschar gegangen. Der Bernd Ankel, der Willi Lange, die heute Morgen auch hier sind, waren die Jungscharleiter. Wenn Sie den Eindruck haben, einiges von dem, was ich hier heute Morgen sage, ist theologisch ein bisschen fragwürdig, das waren meine ersten Lehrer. Wenden Sie sich bitte an diese Herren, die ich genannt habe. Ich freue mich sehr auch über das Vertrauen, das dadurch zustande gekommen ist, dass ja von euch die Anfrage kam, wollt ihr den Satt nicht hier bei uns im neuen Haus machen? Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken für die freundliche Aufnahme und ich bin wirklich sehr, sehr froh über diese äußeren Bedingungen, die ihr damit beisteuert. Ich durfte am Freitag auch hier im Jungkreis sein und freue mich, dass auch junge Leute da Bereitschaft bekundet haben, sich mit einzubringen, mitzuarbeiten. Also herzlichen Dank und ich bin wirklich sehr gespannt auf das, was in dieser Staffel hier bei euch im Haus noch so passieren wird. Nun, wenn man so 35 Jahre zurückdenkt, die Zeit in der Jungschar, es hat einen schon geprägt. Und jeder hat ja so seine Geschichte, jeder hat so seine Erinnerungen und Erinnerungen, ob es an die Bildung ist, ob es an die Erziehung ist, die Erinnerung an die Vergangenheit prägt einen Menschen ganz ohne Frage. Was ist aber, wenn jemand keine Erinnerungen mehr hat? Stellen wir uns einmal vor, jemand hat eine Amnesie, wie man das medizinisch nennt, der hat sein Gedächtnis verloren, vielleicht bei einem Unfall. Der weiß gar nicht mehr, wer er eigentlich ist. Der kann sich nicht an seine Eltern erinnern, der weiß nicht, wo er zur Schule gegangen ist. So jemand hat seine Identität verloren. Das ist ja Stoff, aus dem Filme gemacht werden. Er wird wahrscheinlich nervös auf andere zugehen und sagen, kennst du mich? Haben wir irgendwann einmal Zeit miteinander verbracht? Wer bin ich eigentlich? Und sehen Sie, es wundert mich nicht, dass es heute unter unseren Zeitgenossen viele gibt, die atemlos auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens sind, weil sie ihre Vergangenheit sozusagen vergessen haben. Wir kommen von Gott her. Gott hat uns gemacht. Er wollte uns und er liebt uns und er möchte eine Beziehung zu uns haben. Aber wenn Menschen das ausblenden, wenn Menschen das ganz bewusst vielleicht ignorieren oder sie nicht darüber informiert werden, dann wundert es eigentlich nicht, dass viele Probleme haben in Bezug auf ihre persönliche Identität. Also Erinnerungen sind eminent wichtig für unser Leben. Und auf der anderen Seite sind Erwartungen auch sehr wichtig, weil Erinnerungen liegen in der Vergangenheit, Erwartungen in der Zukunft, Erwartungen treiben mich an. Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, wovon ich überzeugt bin, werde ich viel Energie aufwenden, um dieses Ziel auch zu erreichen. Also auch die Erwartungen haben großen Einfluss auf meine Gegenwart. Die Vergangenheit wie auch die Zukunft haben Einfluss auf meine persönliche Gegenwart. Aber was, wenn es keine Zukunft gibt? Also wenn es keine jenseitige Zukunft geben würde, was, wenn der Richterstuhl Gottes leer ist? Dann ist es im Grunde genommen egal, wie wir uns verhalten. Dann hast du ja niemanden mehr über dir, so wie Kim Jong in Nordkorea, wie Saddam im Irak oder wie Adolf in Deutschland, für die jeweils ein Menschenleben Dreck wert war und die meinten, sich vor niemandem verantworten, rechtfertigen zu müssen. Welchen Sinn macht Moral, wenn es Gott nicht gibt? Schon eine Erkenntnis, die Immanuel Kant hatte. Also Erinnerungen und Erwartungen wirken sich auf unser Leben aus. Die ersten Sätze der Bibel verraten uns etwas über unsere Herkunft. Wir haben es ja schon gelesen und an der Leinwand gesehen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe. Und dann heißt es in Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Die Bibel verrät uns etwas über unsere Herkunft. Wer ist eigentlich Mose, dem diese Worte zugeschrieben werden? Nun, Mose war so etwas wie ein Reiseführer für das Gottesvolk. Gott hatte ihn dazu bestimmt, sein auserwähltes Volk, die Israeliten, aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen. Und dieser Mose stellt durch seinen Bericht klar: Israel, du hast eine Vergangenheit. Gott hat dich gemacht. Er weist seine Leute darauf hin, ihr geht aus der Hand des Schöpfers Gottes hervor. Er hat euch gemacht, er hat euch erwählt als sein Volk. Auch darüber berichtet das erste Buch Mose. Also vergesst nicht, woher ihr kommt. Und was eure Zukunft betrifft, er wird euch auch versorgen. Auch darauf legt Mose großen Wert. Er sorgt für euch, habt Vertrauen, selbst wenn ihr über Jahre durch die Wüste wandern müsst. Dieser Gott hat auf lange Sicht etwas mit euch vor. Mose hat aber auch einen Gegner. Das ist der Pharao, der King, der Fürst der Welt. Auch einer, der meint, niemanden über sich zu haben. Und er sagt, das stimmt nicht, denk doch mal ein bisschen wissenschaftlich, du hast keine Vergangenheit. Und wenn du eine hast, dann war dein Vater ein Affe und dein Großvater eine Alge. So etwas redet der Pharao den Leuten ja bis heute ein. Du hast keine Vergangenheit, zumindest keine, die etwas mit einem Gott zu tun haben könnte. Das gilt ja als unsinnig von Sinn und als unwissenschaftlich von Schöpfung zu reden. Bereits Schulkindern wird vermittelt, dass wir zufällig aus schleimigen Algenablagerungen entstanden sind. Aber das würde ja bedeuten, dass unser Ursprung als Menschen, unsere Entwicklung, aber auch alles das, was wir als Menschen sind, mal von der Biologie abgesehen, unsere Hoffnungen, unsere Gefühle, unsere Ängste, unsere Überzeugungen, dass das alles nichts anderes wäre als das Ergebnis zufälliger Anhäufung von Atomen. Und dass das alles irgendwann für immer untergehen würde. Das ist doch deprimierend, oder? Dieser Gegenspieler Gottes versucht dir und mir unsere Vergangenheit auszureden. Und gleichzeitig versucht er uns auch unsere Zukunft auszureden. Eine Zukunft, fragt er, außerhalb von Ägypten ist doch lächerlich. Es ist ja wichtig, was du hier leistest, was du hier in Ägypten leistest. Wichtig ist, und jetzt mal wieder übertragen auf uns, ist, dass du es zu was bringst und dass es dir gut geht. Wichtig ist, dass du Karriere machst, dass du dich durchsetzt und was aus deinem Leben machst. Und sehen Sie, hier wird eine grundlegende Entscheidung von uns verlangt. Wem vertrauen wir eigentlich? Vertrauen wir Mose oder vertrauen wir dem Pharao? Und dabei geht es ja nicht, natürlich nicht um diese beiden Menschen, sondern die Frage ist letztendlich, vertraust du Gott oder vertraust du dem, der im Johannesevangelium des Öfteren der Fürst dieser Welt genannt wird, dieser Gegner Gottes? Der erste Satz in der Bibel klingt ja durchaus nach dem Beginn eines Tatsachenberichtes. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es steht Ihnen natürlich zu bezweifeln, dass das eine Tatsache ist. Das müsste man ja erst einmal beweisen, sagen Sie. Nun, es gibt Dinge, die man nicht beweisen kann. Dabei handelt es sich um Phänomene, die ganz einfach außerhalb dessen liegen, was wir mit unseren Sinnen erfassen können. Manchmal muss man einfach etwas voraussetzen, um weiterzukommen, zu einem Ergebnis zu kommen. Ich löse gerne Sudoku-Rätsel. Sie auch? Ich kann so eine Zeitschrift nicht wegschmeißen, bevor ich es nicht zumindest versucht habe. Es gibt ja welche für Einsteiger, die sind leicht. Und dann gibt es aber auch für Fortgeschrittene, für Meister. Die sind manchmal ganz schön knifflig. Ja? Und bei diesen schwierigen Sudokus habe ich mir eine Strategie angeeignet, dass ich bis zu einem bestimmten Punkt den Kuli benutze, wenn die Sache eindeutig ist. Aber dann kommst du an so eine Stelle, da kommst du nicht weiter. Da gibt es ein Feld, da können zwei Zahlen eingetragen werden, die 3 und die 8. Dann lege ich meinen Kuli zur Seite und nehme einen Bleistift und nehme einfach mal eins von beiden an. Ich schreibe 8 hin. Und dann ergibt wieder eines das andere und dann werde ich irgendwann an eine Stelle kommen, wo ich merke, ob diese Grundannahme 8 richtig war oder falsch. Entweder geht es nicht auf, dann brauche ich nur den Kuli zu nehmen und da, wo ich vorhin eine 8 hingeschrieben habe, eine 3 hinzuschreiben. Dann mache ich das Ganze weiter und das Ding geht auf. Warum erzähle ich das? Zum einen ist es ein genialer Tipp für Ihr Alltagsleben. Man soll ja was lernen in so einem Gottesdienst, auch so für das ganz normale Leben. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, man muss manchmal von Annahmen ausgehen, sonst kommt man nicht weiter. Das ist auch im Blick auf unsere Weltanschauung nicht anders. Bestimmte Grundannahmen, gewisse Voraussetzungen, auf die sich so ein Weltbild stützt, sind nicht beweisbar. Erst im Ergebnis lässt sich sagen, ob so eine Annahme tragbar ist oder nicht. Wenn Sie sich nicht so ganz sicher sein sollten, vielleicht kommen Sie seit ein paar Wochen, seitdem es dieses schöne neue Haus gibt, zu diesem Gottesdienst und Sie sind sich noch nicht so ganz sicher, was Sie zu dem, was hier aus dem Wort Gottes gepredigt wird, was Sie davon halten sollen. Wenn Sie sich nicht so ganz sicher sind, dann gehen Sie doch einfach mal während der nächsten 6 Wochen davon aus, es ist wahr, was in der Bibel steht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie am Ende von 6 Wochen, auch wenn Sie zu Hause in der Bibel lesen, imstande sind zu erkennen, ob die Botschaft der Bibel vertrauenswürdig ist oder nicht. Meine Voraussetzung ist, dass es Gott gibt. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass die andere mögliche Voraussetzung, nämlich die, dass es Gott nicht gibt, die falsche Spur ist. Gott liefert mir keine Beweise für seine Existenz, aber er liefert mir eine Menge bestechender Hinweise auf seine Existenz und die nicht zuletzt in der Schöpfung. Nun, leider verpulvern wir ja in der Schöpfungsdiskussion manchmal eine ganze Menge unnötiger Energie. Es ist natürlich spannend, sich mit den Erkenntnissen von Schöpfungswissenschaftlern auseinanderzusetzen. Ich tue das auch sehr gerne. Manchmal halte ich Jugendkreise zu diesem Thema Schöpfung, Evolution. Was ist denn die glaubwürdigere Variante? Aber manchmal reden wir uns in der Diskussion über die Frage, wie ist alles entstanden, die Köpfe derart heiß, dass man vor lauter Rauchentwicklung die eigentlich wichtigen Fragen gar nicht mehr sieht. Da verheddern wir uns in endlose Diskussionen darüber, wie und wann Gott die Welt geschaffen hat. Dabei ist doch die Frage sehr viel wichtiger, warum er das tat. Wir reden über das Wie und das Wann und sind damit so beschäftigt, dass wir gar nicht sehen, dass es eine viel wichtigere Frage gibt. Warum hat Gott uns eigentlich gemacht? Die Beantwortung des Warum ist beim Nachdenken über unsere Existenz 1000-mal wichtiger als die des Wie. Da kann man auch drüber reden. Und natürlich nochmal, das ist mir nicht unwichtig. Ich traue Gott durchaus zu, dass er ein Wort sagen kann und es entsteht. Wenn Gott nicht allmächtig ist, dann ist Gott nicht Gott. Und dann brauchst du auch nicht zu beten. Dann kannst du auch zu deiner Mutter gehen. Die kann dir genauso helfen wie ein Gott, der nicht in der Lage ist, Wunder zu tun. Ich glaube an einen allmächtigen Gott. Aber wenn ich nur verstanden habe, wie mein Auto funktioniert, aber nicht, warum ich das eigentlich brauche, da werde ich ja immer ein unzufriedener Autobesitzer sein, der sich darauf beschränkt, sein Auto ab und zu waschen, den Luftdruck zu kontrollieren. Aber ich habe nie begriffen, wofür ich das eigentlich brauche, wenn man sich da reinsetzen kann, damit fahren kann. Also mein Auto zum Beispiel hat eine stark verbesserte Agilität. Sie profitiert vor allem von der Leichtgängigkeit der Parameterlenkung mit elektrischer Servounterstützung, deren Bedienkraft stark variiert und die auch so bei höheren Geschwindigkeiten ausreichend verhärtet. Glauben Sie nicht, dass ich das kapiert habe, was ich hier aus dem Handbuch, was da in meinem Handschuhfach drin liegt, gelesen habe. Aber ich bin auch ohne das verstanden zu haben bisher gut gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist auch viel wichtiger, warum ich so ein Auto habe. Es ist auch viel wichtiger, warum ich eigentlich lebe, als dass ich weiß, wie das genau passiert ist. Das Warum der Entstehung des Lebens ist die Hauptsache. Das Wie, das sind Nebensachen, Nebenursachen. Diese Nebenursachen, das sind die Naturgesetze. Die Hauptursache, nämlich Gott, die kann man nicht erforschen, zumindest nicht im Labor. Aber bei der Untersuchung der Naturgesetze war man so erfolgreich, dass man die Hauptursache, nämlich Gott, beiseite gelassen hat. Nun, nachdem wir uns jetzt also ein paar grundsätzliche Gedanken gemacht haben, wollen wir uns das erste Kapitel der Bibel etwas näher anschauen. Menschen erfinden ja manches Unnötige. Ich zum Beispiel habe mal einen Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher geschenkt bekommen. Kennen Sie das? Hast du da so eine Haube, die du auf dein Frühstücksei setzt, so eine schwere Bleikugel, die ziehst du an einer Stange hoch, lässt die fallen und dann hast du da so einen Rand und dann kannst du ganz sauber das Ei schälen mit einer sauberen Kante. Braucht kein Mensch. Ganz anders als im Vergleich zu dem, was Gott erfunden hat. Was Gott erfunden hat, das ist geradezu lebensnotwendig für uns. 1. Mose 1, Vers 3, da sprach Gott, es werde Licht. Und das Licht entstand. Und Gott sah es an, es war gut. Da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht nannte er Tag und die Finsternis Nacht. Und es wurde Abend und wieder Morgen ein Tag. Zuallererst macht Gott das Licht an. Er, der Heilige und Reine, wendet sich dem Planeten Erde zu. Welch großer Moment. Gott wendet sich der Welt zu und sagt, es werde Licht. Josef Haydn hat in seinem Oratorium Die Schöpfung die ersten Verse der Bibel musikalisch exzellent umgesetzt. Kennen Sie die Schöpfung von Josef Haydn? Wer kennt die? Ja, hier in der katholischen Kirche wird das, glaube ich, jedes Jahr eingeübt und dann auch vorgetragen. Das ist beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Also wahrscheinlich eines der bewegendsten Musikstücke in der ganzen Musikgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, singt ganz verhalten ein Chor. Und die Erde war ohne Form und leer. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Dann ein Solo und Gott sprach, ein leichtes Echo und Gott sprach. Es werde Licht, jetzt singe ich Ihnen schon vor. Es werde Licht. Das Zupfen einer Violine und dann aus heiterem Himmel fallen alle Instrumente des gesamten Orchesters in ein gewaltiges, es ward Licht. Wenn man nicht darauf vorbereitet ist, fällt man vom Hocker. Herzkranke sollte man vorwarnen. Das ist ein gewaltiger Moment, wo auf einmal dieses Licht in diese Welt hineinkommt, wie es da beschrieben wird. Es ist ein gewaltiger Moment, wenn Gott sagt, es wird Licht. Auch im persönlichen Leben eines Menschen sagt, es werde Licht. Denn das Ganze, was wir hier lesen, ist ja nicht nur der Auftakt zur Schöpfung, sondern die Tatsache, dass Gott Licht ist, ist für uns als Menschen generell bedeutsam, weil wir sind angewiesen auf Licht. Wir könnten nicht leben ohne Licht. Wir könnten nicht sehen, wir könnten uns nicht wärmen, wir hätten überhaupt keine Orientierung. Und wenn ich mal ein bisschen vorgreifen darf von 1. Mose 1, nachdem es dem Gegner Gottes gelungen war, erfolgreich gelungen war, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie Gott nicht brauchen, dann ist es wieder im übertragenen Sinne dunkel geworden in dieser Welt mit dem Sündenfall. Es ist dunkel geworden in dieser Welt. Wir Menschen, die wir das Licht ablehnen, wir brauchen uns nicht zu wundern über die Nacht um uns her. Die Nacht, in der Menschen sterben, in der Kinder wimmern und in der die Grausamkeit überhand nimmt. Auch in der Menschen unter einem Burnout leiden und einfach ihre Kräfte überstiegen werden durch die vielen Anforderungen, auch die vielen Fragen, die unbeantwortet bleiben. Wenn Menschen das Licht ablehnen, brauchen sie sich über Dunkelheit nicht zu wundern. Womit ich nicht sagen will, dass jeder, der ein Burnout hat, das Licht Gottes nicht akzeptiert. Das ist natürlich ein umfangreiches Thema, über das man noch sehr viel mehr sagen muss. Und da sind durchaus sehr viele Christen von betroffen. Aber wegen dieses Zustandes generell, dass es dunkel ist in unserer Welt und vielfach auch in unseren Seelen, deswegen hat Gott erneut gesprochen in Jesus Christus. Das ist das, was der Manfred Lang vorhin vorgelesen hat. Im Anfang war das Wort, Johannes Kapitel 1. Und das Wort war bei Gott. Damit ist Jesus gemeint. Und dann am Ende, in ihm war Leben. Und dieses Leben war Licht für die Menschen. Gott hat erneut gesprochen. Zu Beginn des Alten Testamentes hat er gesprochen, es werde Licht. Zu Beginn des Neuen Testamentes hat er gesprochen, es werde Licht in Jesus. Es war ja nachts, als Jesus in Bethlehem zur Welt kam. Die Hirten auf freiem Felde, die des Nachts ihre Herde weideten, waren erschrocken, dass es auf einmal taghell war. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Als Jesus geboren wurde, war es Nacht und es war auf einmal taghell. Und als Jesus starb am Kreuz, da hängt's. Da ist es eigentlich Tag. Und Jesus stirbt und es wird dunkel, obwohl es Tag ist. Jesus kam als das Licht in diese Welt und als er starb, da wurde es dunkel. Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Und da, wo bisher Chaos in deinem Leben herrschte, weil du versucht hast, deine Angelegenheiten selber zu regeln, da soll es hell werden, wenn Jesus Christus in dein Leben hineinleuchtet. Du wirst Klares sehen können, du wirst froh werden in Jesus. Da, wo bisher bei dir heimliche Machenschaften abgelaufen sind, weil du dich deiner Gedanken, weil du dich deiner Worte, deiner Taten schämen musst, da soll es hell werden. Da, wo sich dir bisher der Sinn des Lebens nicht erschlossen hat, weil du nie mit Gott gerechnet hast, da soll es hell werden. Dann, wenn Jesus dir die Schuld vergeben hat, dann beginnt das Leben neu. Und dann kannst du jubeln. Es ward Licht. Am besten klingt es übrigens in C-Dur. Gott sah es an. Es war gut. Da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht nannte er Tag, die Finsternis Nacht. Es wurde wieder Abend, wieder Morgen ein Tag. Um die Helligkeit von der Dunkelheit zu unterscheiden, nennt Gott das eine Tag, das andere Nacht. Er rahmt sie wunderschön ein mit zwei Dämmerungen, mit Abend und mit Morgen. Ist dir aufgefallen, dass Gott das benennt, Tag und Nacht? Nicht Adam, auch nicht Saddam oder sonst irgendein Mensch. Gott bestimmt, was Licht und was Dunkel ist. Er bestimmt, was gut und was böse ist. Er sagt, was richtig ist und was falsch ist. Nicht irgendein Mensch, nicht wir. Der Prophet Jesaja sagt im 5. Kapitel seines prophetischen Buches, weh denen, die Böses gut nennen, die Finsternis zu Licht erklären und Licht zu Finsternis, die Bitteres Süßes und Süßes bitter machen. Gott bestimmt, was Tag und was Nacht ist. Das machen nicht wir. Da können wir nicht die Regel unseres Lebens selber festlegen und sagen, mein Bauch gehört mir und was ich mache, das ist meine Sache, solange es sonst niemandem schadet oder so. Gott sagt, was richtig und was falsch ist. Und wir tun gut daran, seine Regeln ernst zu nehmen. Wehe denen, die Betrügen Schummel nennen. Oder die Stehlen organisieren nennen oder die Lügen Ausreden nennen, die außerehelichen Geschlechtsverkehr ein prickelndes Erlebnis nennen. Wehe denen, die Gottes Lebensregeln als überholt bezeichnen. Dann sprach Gott in Vers 6, im Wasser soll eine Wölbung entstehen, eine Trennung zwischen den Wassermassen. Dann sprach Gott, die Wassermassen unter dem Himmel sollen sich an einer Stelle sammeln, das Land soll zum Vorschein kommen, und so geschah es. Da sprach Gott, die Erde lasse Gras hervorsprießen, Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen und samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Begonnen hat Gott damit, erst einmal drei spezielle Räume zu schaffen, die Ausdehnung des Himmels, die Meere und das Land. Und während der nächsten drei Schöpfungstage füllt er nun diese Räume. Und das erste Leben, das Gott erschafft, sind die Pflanzen. Die sind schön und die sind nützlich. Kannst du staunen über die verschiedenen Farben, die verschiedenen Größen von blühenden, verschieden grünen Gewächsen? Die Farben wechseln ja gerade im Moment. Das kam vorhin in dem Lied auch so schön zum Ausdruck, ja? Vom Herbst bis zum Frühlingsduft. Kannst du dich freuen über die vegetarische Natur draußen, über die verschiedenen Formen, Gerüche und Geschmäcker? Aus Indien stammt die Geschichte eines Mannes, der unter einem Baum voller reifer Nüsse stand. Und so ein bisschen spottend äußerte er sich Gott gegenüber, Gott, irgendwie scheint dein Sinn für Verhältnismäßigkeit nicht besonders gut ausgeprägt zu sein. Da steht ein großer Baum, der trägt kleine Nüsse und da ist eine kleine, ärmliche Pflanze, die muss sich mit riesigen Wassermelonen abschleppen. Was ist das für ein Verhältnis? In dem Moment fiel eine Nuss vom Baum und traf diesen Mann am Kopf. Er stutzte kurz und sagte, oh, gut, dass es keine Wassermelone war. Im Blick auf Gott besteht uns als Menschen oder steht uns als Menschen eine gewisse Bescheidenheit, eine gewisse Demut ganz gut. Er ist allwissend und weise. Am 4. bis 6. Tag setzt Gott das Füllen der Räume fort. Genauer gesagt, er macht am 4. Tag die Sonne, den Mond, nicht zuletzt die Sterne, diese vielen kleinen und klitzekleinen Lichter am Himmel, die der Schifffahrt zugutekommen, den Kalendermachern, den Astronomen und Nauten. Am 5. Tag lässt Gott Fische ins Meer tauchen und Vögel in den Himmel aufsteigen. Und am 6. Tag macht er die Landtiere und schließlich den Menschen. Über die Erschaffung des Menschen, da könnte man separat noch mal einen ganzen Vortrag halten. Das wollen wir heute Morgen mal nicht tun. Aber es muss doch gigantisch gewesen sein, am 7. Tag, als erstmals die Sonne über der kompletten Schöpfung aufging, dabei gewesen zu sein. Atemberaubend, wo alles noch völlig unberührt war, wie das Leben pulsierte im Wasser, auf dem Land, in der Luft, wie alles ineinander greift. Völlig beschmutzt und unbeschädigt. Es muss einfach sehr gut gewesen sein. So wie es hier steht, es war sehr gut. Gott gibt seinem Gesamtwerk eine glatte 1. Was Gott gemacht hat, ist lebensnotwendig für uns. Das Licht, die Luft, die Lebensmittel. Wir sind auf das, was Gott gemacht hat, angewiesen. Überleg mal, wie lange kannst du leben, ohne zu essen? 40 Tage, länger hat es noch keiner geschafft. Wie lange kannst du leben, ohne zu trinken? Vielleicht 3 Tage. Wie lange kannst du leben, ohne zu atmen? Wenige Minuten. Wie lange kannst du leben ohne Gott? Du bist nicht unabhängig. Du genügst dir nicht selbst. Wir sind angewiesen auf Gott. Ich weiß nicht, ob Sie ein nachdenklicher Mensch sind, ob Sie solche Fragen beschäftigen, woher komme ich und wohin gehe ich und warum lebe ich überhaupt? Oder gehören Sie zu denen, die sich bloß fragen, wohin gehe ich und welche Schuhe ziehe ich dazu an? Gibt es Leute, die so oberflächlich sind oder diese wichtigen Fragen einfach verdrängen? Woher komme ich? Für mich die Sache klar, von Gott. Und wohin gehe ich? Ich gehe zu Gott. Warum lebe ich? Wegen Gott. Gott hat uns einen herrlichen Lebensraum gemacht, atemberaubend schön. Die Schöpfung lässt den Urlauber erholen, den Wissenschaftler staunen und den Poeten jubilieren. Allerdings ist das Entscheidende nicht der Raum. Das Entscheidende ist nicht die Welt, sondern das Entscheidende ist ja das Leben darin. Gott will Räume füllen mit Licht und mit Leben. Gott will Räume füllen. Und das eben nicht nur am Anfang der Zeit, sondern Gott erfüllt auch heute noch. Er will dir und mir wahre Erfüllung schenken. Mit seinem Sohn Jesus Christus will er sein göttliches Leben. Gott schafft Leben. In dir zur Entfaltung bringen. So wie Paulus, der große Apostel, sagt, Christus lebt in mir. Er ist das Leben in mir. Er macht mich erst zu einem Gottesmenschen. Sonst funktioniere ich biologisch. Aber wenn Gott mir dieses neue Leben gibt, dann bin ich mir erst einmal bewusst, dass ich ein Gottesmensch bin, dass ich zu Gott gehöre und auch zu Gott gehen werde. Erst dann, wenn dieses Licht in uns wieder angeht, wenn Jesus Christus unser Herr geworden ist. Die Schöpfung ohne den Schöpfer bringt es einfach nicht. Was sagt Jesus? Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben einbüßt? Wenn du die ganze Welt gewinnst, wenn du Erfolg hast, wenn du dir Ansehen erwirbst, wenn dir der Reichtum der ganzen Welt gehören würde, alles Geld dieser Welt dir gehören würde, stell dir mal vor, wenn dir alle Diamanten, alle Ölquellen dieser Welt gehören würden, aber du nicht auf Gott vertraust, dann hast du ein Verlustgeschäft gemacht. Verlass dich nicht auf diese materiellen Dinge, die dir wie Sand zwischen den Fingern zerrennen. Ohne den Schöpfer bist du bald erschöpft.